D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Hallo im Hörsaal. Am Mikrofon ist auch heute Katrin Ohlendorf. Gestern, da haben wir einen Vortrag einer Historikerin im Programm gehabt, Ute Daniel. Die hat einen Blick auf die Entwicklung der Kriegsberichterstattung geworfen. Und sie hat uns, also den Medien, ein ziemlich schlechtes Zeugnis ausgestellt. Wir bleiben heute bei dem Thema, wechseln aber die Seiten. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf die Sendung in 80 Sekunden.
Man muss sich daran erinnern, dass es nicht die Aufgabe von Kriegsreportern ist, Hintergrund historisches Wissen zu liefern.
Antonia Rados.
Kriegsberichterstattung ist nichts anderes als eine Momentaufnahme.
Kriegs- und Krisenreporterin.
Das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit. Ich glaube, der Satz stimmt nicht. Das erste Opfer des Krieges ist zuerst einmal ein Mensch.
Über das Berichten von Krisen und die Grenzen der Kriegsberichterstattung.
Bilderflut. Bilder an sich sagen noch überhaupt nichts aus. Kriegspropaganda. Bilder, Sätze und alles Mögliche werden in jedem Krieg in der einen oder anderen Form manipuliert. Das gehört einfach zum Krieg dazu. Zweifel. Kriegsherren in aller Welt werden alles tun, um Zweifel zu sehen. Es gibt eigentlich bei den Zusehern, den Zuhörern und den Lesern sehr wenig Empathie für die Bilder von Kriegsreportern und für Kriegsreportagen.
Das war ein richtiger Eisenmann.
Warum diese Bilder betrachten, wo wir doch nichts bewirken können, weil diese Konflikte größer sind, als wir es sind.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Antonia Rados ist also unsere Rednerin heute im Hörsaal. Und vielen von euch dürfte sie aus dem Fernsehen bekannt sein. Sie ist Fernsehjournalistin und zwar Chefreporterin Ausland bei der RTL Mediengruppe. Seit mehr als 3 Jahrzehnten berichtet sie aus den Krisenregionen der ganzen Welt über die Kriege selbst und vor allem auch über die Menschen, die darin und darunter zu leiden haben. Besonders bekannt wurde sie für ihre Berichterstattung aus Bagdad im Irakkrieg, 2003 war das. Und diese brüchigen Aufnahmen, die ihr eben gehört habt, die stammen genau aus der Nacht, in der die ersten Bomben auf Bagdad fielen. Damals, da gab die Technik, die die Kriegsreporter dort benutzt haben, komplett den Geist auf und das nicht ganz zufällig, wie Antonia Rados gleich erzählen wird. Für ihre Kriegsberichterstattung hat sie viele Auszeichnungen bekommen. Weniger bekannt ist euch aber vielleicht, dass sie auch promovierte Politikwissenschaftlerin ist. In ihrem Vortrag gleich, da beleuchtet sie, vor allem am Beispiel Nahe Osten, mehrere Aspekte der Kriegsberichterstattung, die ihr wichtig sind. Unter anderem, wie sie durch neue Technologien verändert wird und welche Grenzen ihr gesetzt sind. Zum Beispiel durch Manipulation, aber auch durch die Art, wie wir Zuschauer, Hörer und Leser diese Berichte aufnehmen und bewerten. Da übt sie Kritik an uns und gleichzeitig bietet sie Einblicke in die Arbeitsbedingungen von Kriegsreportern. Die Fronten des 21. Jahrhunderts, Kriegsberichterstattung im Nahen Osten, so lautet der Titel ihres Vortrags. Gehalten hat sie den am 8. Mai 2014 an der Humboldt-Uni in Berlin. Und zwar im Rahmen der sogenannten Mosse Lectures, die dieses Semester den Schwerpunkt haben, vom Krieg berichten. Antonia Rados.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie gekommen sind. Der Titel sagt es, die Fronten des 21. Jahrhunderts. Und bei diesem Thema kann man natürlich nicht zwei wichtige Kreise ausschließen. Das eine ist natürlich die Technologie, die die Kriegsberichterstattung vor allem heute so dominiert. Und die große Frage, hat das die Kriegsberichterstattung eigentlich sehr verändert? Hat es sie besser gemacht oder schlechter? Auf alle Fälle ist klar, dass es viel mehr Berichterstattung aus den Kriegsgebieten gibt. Erinnern Sie sich nur daran, was vor ungefähr 100 Jahren im August 1914 Franz Kafka in sein Tagebuch geschrieben hat. Als Deutschland Russland den Krieg erklärt hat, sagt er nur diesen lapidaren Satz: Heute hat Deutschland Russland den Krieg erklärt, am Nachmittag Schwimmunterricht. Sich vorzustellen, wie Franz Kafka heute eventuell einen Krieg in Syrien oder die Ereignisse in Ägypten kommentieren würde, ist natürlich sehr interessant. Möglicherweise hätte er einen Blog. Das erste ist also diese Technologie und natürlich auch nicht zu trennen von dem Vorwurf an die internationale Presse, sie sei eigentlich mit Kriegsberichterstattung immer nur darauf aus, Sensationen zu liefern. Die große Frage, ist das so oder ist es möglicherweise um etwas komplizierter und schwieriger? Es gibt eine amerikanische Schriftstellerin, die Susan Sontag, die einige von Ihnen vielleicht kennen, die sich besonders mit diesem Aspekt immer wieder beschäftigt hat. Und ich möchte auch einige Sachen von ihr in diesem Vortrag zitieren. Dann haben wir aber auch noch die Zeile Kriegsberichterstattung im Nahen Osten. Das heißt, ich möchte eigentlich über diese relativ begrenzte Region reden, die der Nahe Osten ist, die arabische Welt, anders gesagt. Das ist ja auch immer wieder überdeckt in diesen Tagen von dem Konflikt in der Ukraine. Es geht ja alles schneller in Berlin, im Alltag, dank Internet, dank Handy. Also ist auch die Kriegsberichterstattung relativ schnell geworden. Heute Kairo, morgen schon die Ukraine und übermorgen vielleicht Afrika, Nigeria, wie im Moment auch der Fall ist. Eine Hektik also offenbar in der Kriegsberichterstattung. Und daher lassen Sie mich zuerst einmal Ihnen kurz ein paar Informationen über den Nahen Osten geben, worüber wir überhaupt reden. Das ist eine Region mit ungefähr 200 Millionen Einwohnern, von Marokko bis zum Irak auf der anderen Seite des Mittelmeeres, also relativ nahe von Europa und doch völlig anders. Wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir hier eine Region haben, die dieselbe Sprache spricht, mit wenigen Unterschieden, mit Dialekten, und eine Region haben, die dieselbe Religion hat, auch mit einigen Unterschieden, wie zum Beispiel christliche Minderheiten in Syrien, in Ägypten und natürlich Israel ist kein muslimischer Staat, sondern ein jüdischer. Aber die große Mehrheit in dieser Region haben eine Religion und das beeinflusst natürlich jede Art von Berichterstattung. Einheitlich also, wenn man sich diese Karte ansieht, und einheitlich auch wichtig, sich zu erinnern, dass diese Region jahrzehntelang einheitlich beherrscht wurde. Es gab im Nahen Osten eigentlich kaum was anderes als Diktatoren und Diktaturen, starke Männer, die an der Macht waren. Gaddafi, Mubarak, immer noch Präsident Assad in Syrien, alles Männer, von denen wir gewohnt waren, dass sie uns Stabilität liefern. Kriegsreporter, die im Nahen Osten in den Jahren von Gaddafi und Mubarak unterwegs waren, wussten damals schon das, was die amerikanische Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice viel später formuliert hat, dass die Stabilität eigentlich nicht existiert, dass diese Diktaturen im Grunde genommen sehr instabil waren. Condoleezza Rice hatte dann einmal gesagt, wir haben jahrzehntelang, sie meinte damit Amerika und den Westen, versucht im Nahen Osten Stabilität auf Kosten der Demokratie zu schaffen und am Ende hatten wir weder das eine noch das andere. Siehe der arabische Frühling im Jahre 2011, der gezeigt hat, dass Millionen junge Araber unzufrieden sind und natürlich dazu geführt hat, dieser Ausbruch an Revolten und Demonstrationen, dass Kriegsreporter und Krisenreporter dort ständig unterwegs waren. Der Nahe Osten ist also ein Gebiet, das gekennzeichnet ist von dieser langen angeblichen Stabilität, aber genauso gekennzeichnet von einer unzähligen Reihe von Kriegen. Als Europäer kann man sich das ja überhaupt nicht vorstellen. Es beginnt 1948 und die Liste geht weiter. Aber hier sehen Sie 1980 zum Beispiel Iran-Irak-Krieg. Dann kommt aber 1991 der Kuwait-Krieg. Dann kommt 2001 der Afghanistan-Einsatz. Dann kommt 2003 der umstrittene Irak-Krieg und so weiter und so fort. Und heute wird in Syrien weiter Krieg geführt. Eine Region also, die gekennzeichnet ist von Krieg, von dieser angeblichen Stabilität und vom Krieg, also im Grunde genommen genau das Gegenteil von unserer Welt. Denn unsere Welt in Europa ist zum Glück seit 1945 völlig ruhig. Wenn man jetzt den Jugoslawienkrieg ausblendet, wo aber viele immer gesagt haben, Jugoslawien gehört ohnehin nicht zu Europa. Und wie der Konflikt in der Ukraine sich entwickeln wird, das werden wir sehen. Aber im Moment ist das noch kein echter Krieg. Daher, glaube ich, haben wir in Europa einen Kontinent des Friedens, wichtig sich daran zu erinnern, und der Ruhe, während der Nahe Osten auf der anderen Seite des Mittelmeeres ein Kontinent der permanenten Kriege ist. Das ist so gespalten, dass wir immer den Eindruck haben, wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Es kommt ja immer wieder vor, dass Reportern vorgeworfen wird, sie berichten viel zu wenig über die Hintergründe, wie zum Beispiel die Interessen von großen Ölfirmen im Nahen Osten dieser sehr ölreichen Region. Das ist auch richtig so, aber man muss sich daran erinnern, dass es nicht die Aufgabe von Kriegsreportern ist, hintergrundhistorisches Wissen zu liefern. Dazu sind Historiker da und das wird meistens in den Jahren nach Ende des Krieges gemacht, aber nicht von den Kriegsreportern. Wenn es einen Beweis dafür gibt, was eigentlich Kriegsreporter machen und machen sollen, dann ist es dieses wohl berühmteste Foto überhaupt. Geschossen 1938, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, von Robert Capper, einem berühmten Kriegsreporter und Fotografen im spanischen Bürgerkrieg. Warum ist diese Aufnahme so berühmt und das Symbol von Kriegsberichterstattung geworden? Weil es Frank Capper gelungen ist, einen Augenblick, in diesem Fall den Augenblick des Todes, festzuhalten mit der Kamera. Das ist eine Momentaufnahme. Und Kriegsberichterstattung ist immer gewesen und wird es, glaube ich, auch in Zukunft bleiben, nichts anderes als eine Momentaufnahme. Sie kann nur begrenzt über Konflikte berichten. Alles andere müssen die Historiker im Nachhinein tun. Capper ist aber der wichtigste Vertreter von Kriegsreportagen. Und er zeigt uns, wir müssen nahe dran sein, das sagte er auch immer. Capper sagte immer, wenn eine Aufnahme schlecht ist und ein Bericht, meinte er natürlich auch, schlecht ist, dann nur, weil der Reporter nicht nahe dran war. Kriegsreporter versuchen also immer, dieser Regel zu folgen und so nahe wie möglich dran zu gehen. Sie versuchen, diese Momentaufnahmen zu machen, was eine schwierige Aufgabe ist, aber das ist nicht die größte Schwierigkeit. Meiner Auffassung nach gibt es ein großes Paradox in der Kriegsberichterstattung. Wir sehen Bilder von Leuten, die sterben. Wir sehen die ganzen Schwierigkeiten, die Leute in Kriegsgebieten haben. Aber, so absurd es klingt, es gibt eigentlich sehr wenig Empathie für die Bilder von Kriegsreportern und für Kriegsreportagen. Es gibt einen Mangel bei den Zusehern, den Zuhörern und den Lesern, die sich nicht identifizieren können mit diesen Leuten, die im Nahen Osten oder wo immer in der Dritten Welt, wo die meisten Kriege stattfinden, sterben. Diese Idee, diese harte Wirklichkeit, dass es eigentlich keine Empathie gibt von Leuten, die nicht im Krieg sind, hat eben die schon erwähnte Susan Sontag immer wieder beschrieben. Und sie hat gesagt, wir merken das ganz deutlich, dass wir an die Grenzen der menschlichen Zuneigung gegenüber anderen Menschen stoßen, wenn wir über Kriege berichten. Es gibt ein ganzes Paket von Hindernissen, die uns offenbar daran hindern, mit Kriegsflüchtlingen und Kriegsopfern mehr als nur einen Augenblick zu verbringen. Bilderflut. Wir wissen, dass das ein moderner Ausdruck ist. Wir hören das immer wieder. Es gibt zu viele Informationen, es gibt zu viele Bilder. Wir wissen auch, dass das Bild eine sehr starke Informationsquelle ist. Kein Satz kann ein Bild ersetzen. Trotzdem ist es so, schreibt Susan Sontag, dass man sich auf die Bilder überhaupt nicht verlassen kann und dass sie überhaupt nichts ausrichten. Jedes Bild, sagt sie, müsste begleitet sein von einem erklärenden Text. Denn Bilder an sich sagen noch überhaupt nichts aus. Und sie beschreibt auch, wie in Kriegsgegenden die verschiedenen Kriegsparteien dieselben Bilder nehmen, um zu behaupten, dass das ihre Opfer sind. Sie zitiert den Jugoslawienkrieg und sagt, dass die Kroaten ein Bild genommen haben und behauptet haben, das waren eben getötete Kroaten, und dass die Serben genau dasselbe Bild genommen haben, um genau dasselbe zu behaupten. Die Bilderflut ist also etwas, was von uns sehr, sehr schwer zu durchschauen ist. Dazu kommt natürlich das, was wir alle schon sehr gut kennen, aus allen Kriegen und immer wieder darüber hören, das ist Kriegspropaganda. Bilder werden, Sätze und alles Mögliche wird in jedem Krieg in der einen oder anderen Form manipuliert. Ich komme später noch darauf zurück. Das gehört einfach zum Krieg dazu. Wir sehen das ständig auch im Konflikt in der Ukraine in diesen Tagen, wenn der russische Präsident Putin sagt, ich habe keine Soldaten in der Ukraine, ich habe keine Milizionäre dort, etc., etc. Es kann sein, dass er die dort hat, aber er wird das nie zugeben und die andere Seite wird das eine oder das andere natürlich auch nicht zugeben. Kriegspropaganda gehört einfach dazu, um einen Krieg überhaupt führen zu können. Das Dritte ist aber, dass wir auch ein Problem haben, dass wir bei der Betrachtung von Kriegsbildern uns als Voyeure sehen. Krieg macht uns alle sehr hilflos und wir haben den Eindruck, wir können sowieso nichts tun. Warum also diese Bilder betrachten, wo wir doch nichts bewirken können, weil diese Konflikte größer sind, als wir es sind? Der vierte Aspekt, glaube ich, ist heute für uns auch in Europa besonders wichtig. Und das ist das, was wir immer Kulturen nennen, andere Kulturen. Im Englischen, glaube ich, gibt es einen besseren Ausdruck, das nennt man Civilization. Und der umschließt eigentlich etwas mehr als nur die Kultur. Aber es gibt immer die Schwierigkeit für uns, auch zu verstehen, wie denn in einer anderen Kultur, in diesem Fall vielleicht der Nahe Osten, überhaupt Krieg geführt wird und was es dort zu verstehen gibt. Eine Beobachtung habe ich seit dem 11. September 2001, den Anschlägen in Washington und in New York, gemacht, dass man damals, als diese Anschläge waren, kaum Bilder von Opfern gesehen hat. Und das ist auch richtig so. Aber als der Afghanistan-Krieg dann begann, gab es immer wieder Bilder von Taliban, afghanischen Opfern und immer wieder sah man doch ganz nahe Aufnahmen von getöteten Kämpfern, die dort also das Taliban-Regime verteidigt haben. Heißt, man kann daraus beinahe schließen, dass die Opfer, die geografisch nahe sind, von uns kulturell mehr respektiert werden und je weiter entfernt sie sind, desto unwichtiger wird das. Afghanistan ist ein weit entferntes Land, da kann man fast alles zeigen. Wir sehen das also durch unsere eigene Brille, auch das ist keine besondere Neuheit, aber es kommt manchmal auch zu echten Paradoxen in dieser Angelegenheit. Zum Beispiel sind die größten Empathieträger, finden wir, muslimische Frauen. Jeder von uns weiß, dass Berichte über Frauen in der islamischen Welt, die unterdrückt sind und nicht die gleichen Rechte haben, mit relativ großer Sympathie aufgenommen werden. Wir möchten, dass es ihnen besser geht. Wir möchten, anders gesagt, dass es ihnen so gut geht wie uns. Sie sollen so sein, wie wir sind. Sie sollen wählen können, sie sollen keine Kopftücher tragen. Und trotzdem ist es so, dass es eine andere Kultur ist. Die islamische Kultur ist eine andere Kultur. Und dass unzählige Wissenschaftler uns dargelegt haben, dass es unsinnig ist, andere Kulturen zu ändern, vor allem, wenn es wie in Afghanistan oder im Irak mit Gewalt geschieht. Einer der größten Anthropologen der verschiedenen Kulturen oder Zivilisationen hat geschrieben in einem Buch, Fernand Braudel, ein Franzose, in seinem Buch Die Geschichte der Zivilisationen über die Rolle der Frau in den eigentlichen oder in den verschiedenen Zivilisationen. Und er sagt da, die Rolle der Frauen in jeder Gesellschaft war immer eine Art Test. Eine fest verwurzelte Realität, nicht veränderbar durch Druck von außen, nicht über Nacht zu ändern. Und eine Kultur weigert sich im Allgemeinen, eine kulturelle Änderung anzunehmen, die eine ihrer festen Pfeiler in Frage stellt. Dies kommt zwar nicht oft vor in einer Kultur, aber wenn es vorkommt, dann geht es um den Kern dieser Kultur. Das heißt, Frauen sind ein Kern der islamischen Kultur, genauso wie bei uns. Wir sind derzeit in unserer Idee, dass wir was Gutes tun, dass wir unsere selbsterwählten Empathieträger, die muslimischen Frauen, dass wir nicht einmal hinterfragen, ob es vielleicht so ist, dass sie unsere Freiheiten gar nicht wollen. Ob es vielleicht möglich ist, dass der Krieg in Afghanistan den Frauen doch nicht so viel gebracht hat. Wir haben einfach sehr wenig Sympathie für Leute, die nicht so leben wollen wie wir. Und jedes Mal, wenn ein Krisenreporter unterwegs ist, egal in welchem Land, merkt er, dass die Frauenfrage eine Kernfrage überall ist. Ich war vor einigen Jahren im Iran und wollte mit einem iranischen Gelehrten ein Interview über die politische Lage machen. Das war in der Stadt Rom. Er hatte aber gerade das Internet bekommen und wollte unbedingt über die Frauen im Westen reden. Und er sagte mir, ich habe jetzt im Internet gelesen, dass die Frauen im Westen dauernd geprügelt werden. Und dass es eine große Unsicherheit bei den Frauen gibt. Sie müssen alle arbeiten. Sie sind nicht geschützt von ihren Familien. Und ich versuchte ihm zu erklären, dass er sich da völlig verirrt hat und dass es eben nicht so ist, dass bei uns die Frauen Rechte haben und frei sind und dass wir glauben, dass die Frauen im Iran keine Freiheiten haben. Er hat das alles abgelehnt und hat immer darauf bestanden, dass die Frauen im Westen um vieles schlechter behandelt werden und von ihren Männern geprügelt werden als die im Nahen Osten, worauf ich am Ende zu ihm gesagt habe, ich glaube, Sie haben das alles falsch verstanden. Bei uns ist es nicht so, dass die Männer die Frauen prügeln, sondern es ist umgekehrt, die Frauen prügeln die Männer. Er hat aber was Wichtiges ausgesprochen. Die Sicht, seine Sicht auf seine Gesellschaft, auf die iranische Gesellschaft, ist eben eine andere als unsere. Meiner Auffassung nach haben die vielen Kriege, die wir im Nahen Osten in den letzten Jahren, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg gehabt haben, die geführt worden sind, einige zwischen den verschiedenen Ländern, Iran, Irak, Israel, arabische Länder, einige mit westlichen Armeen. Dieses Bild von jahrzehntelangen Kriegen prägt unsere ganze Kultur von der arabischen Welt und hat eigentlich Europa von der arabischen Welt entfernt. Ich würde sogar behaupten, dass ohne diese Kriege, vor allem auch die Feldzüge in Afghanistan und im Irak, es nicht möglich wäre, dass wir in Europa eine anti-islamische Haltung haben, die stark verbreitet ist. Das Bild, das aus dem Nahen Osten kommt, schlägt sich nieder in unseren Gesellschaften hier, hilft natürlich allen, die rechtsradikale Ideen verbreiten. Und dieses Thema ist nicht seit heute, sondern immer so gewesen. Es gibt einen palästinensischen Schriftsteller, Edward Said, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der hat ein Buch geschrieben, Orientalism, und schreibt darin, wie sehr wir in unserer Vorstellung eigentlich uns die orientalische Welt vorstellen, dass das nicht unbedingt etwas mit den Realitäten zu tun hat, wie diese Welt ist. Das war immer so. Das hat sich auch im 21. Jahrhundert nicht geändert, sondern ist in den vergangenen Jahren schlimmer geworden. Ich glaube übrigens, es gab nur wenige Momente in der Geschichte, wo man versucht hat, den Orient oder die arabische Welt in irgendeiner Form zu verstehen. Und das war zum Beispiel der Film Lawrence from Arabia. Einige der wenigen Filme, die die arabische Welt dargestellt haben, wie sie eigentlich ist. Ein Moment, wo ein Fenster aufgegangen ist, aber sonst ist das eigentlich nicht der Fall.
Ihr seid im D-Radio Wissen Hörsaal und heute geht es hier um Kriegsberichterstattung. Ihr hört gerade einen Vortrag von Antonia Rados über die Arbeit von Kriegsreportern und die Probleme der Kriegsberichterstattung.
D-Radio Wissen Hörsaal.
Wir verstehen also den Nahen Osten, glaube ich, heute weniger denn je. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund dafür. Dieser Grund ist ganz einfach, dass wir in einem extremen Frieden leben. In extremen, demokratischen, friedlichen Gesellschaften in Europa. Ganze Generationen haben hier zum Glück keinen Krieg erlebt. Ganze Generationen erfahren das Einzige, was sie über den Krieg erfahren, von Kriegsreportern. Das prägt ihr Bild, weil sie sonst in keiner Weise im Kontakt mehr treten mit dem Krieg. Das ist natürlich nicht unsere Welt. Der Frieden und friedliche Zeiten, wie wir sie in Europa haben, sind die große Ausnahme. Die Regel ist der Krieg in allen möglichen Kontinenten. Und der Frieden ist eine große Ausnahme. Und weil das so ein Kontrast ist zwischen dem Nahen Osten und auch Afrika und auch anderen Ländern, zwischen dieser extrem friedlichen Welt und diesen unruhigen, undemokratischen, schwierigen Ländern, ist die Kriegsberichterstattung auch so schwierig zu machen. Es gibt diese Empathie nicht und man fragt sich natürlich auch, womit kann das denn noch zusammenhängen, dass man in Europa eigentlich so wenig Interesse dran hat an dem Syrien-Konflikt? Kann das auch damit zusammenhängen, dass wir so eine extrem vernunftorientierte Gesellschaft sind? Wir wollen ja irgendwie alles vernünftig erklären auf der Welt. Wir wollen zum Beispiel, wenn wir dieses Foto sehen, zuerst einmal wissen, was denn da los ist, wer das sein könnte, etc., etc. Die wenigsten Leute haben vielleicht dieses Foto jemals gesehen, obwohl es, glaube ich, eines der dramatischsten Fotos überhaupt des 21. Jahrhunderts ist. Es stellt dar Zivilisten in einem Vorort von Damaskus, der Yarmouk heißt, Palästinenser leben dort, die seit Jahrzehnten dorthin geflüchtet sind, die abgesperrt sind von jeder Hilfe und von der Welt und die an diesem Tag zum ersten Mal seit langer Zeit Hilfe von den Vereinten Nationen bekommen haben. Sie stellen sich alle an in ihrem zerbombten Viertel und hoffen, dass sie dort was bekommen. Kein einziger Reporter durfte dort mitgehen. Dieses Bild ist eine Aufnahme von den Vereinten Nationen. Eine dramatische Sicht der Welt in Syrien. Ich fürchte aber, dass wir uns sofort sagen würden, ja, stimmt das denn eigentlich? Ist da jetzt wirklich nichts manipuliert worden? Kann man denn überhaupt diesen Bildern glauben? Das heißt, wir würden ganz vernünftig diskutieren und überlegen, was denn dieses Bild zu bedeuten hat. Wir würden etwas rationalisieren, was eigentlich überhaupt nicht zu rationalisieren ist. Wir sind also immer etwas gegenüber der Flut von Bildern, finde ich, auch zu sehr rational. Das kann manchmal einer Gefühlskälte gleichkommen. Was wir als Kriegsreporter, aber auch in Syrien und in allen anderen Gebieten merken, ist, jeder auf der Welt weiß in der Zwischenzeit, wie vernünftig und überlegen und rational Europa und Amerika geworden ist. Und es gibt keinen Kriegsherrn, der das nicht geschickt ausnützt. Sie wissen, dass wir zuerst einmal alles überlegen wollen. Es gibt ja einen wichtigen Satz, den Sie vielleicht schon gehört haben, der immer wieder durch Kriegsfilme und Kriegsreportagen geistert und der heißt, das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit. Ich glaube, der Satz stimmt nicht. Das erste Opfer des Krieges ist zuerst einmal ein Mensch und die größte Schwierigkeit im Krieg ist der Zweifel. Kriegsherren in aller Welt, das kann Ihnen jeder Reporter bestätigen, werden alles tun, um Zweifel zu sehen. Sie werden immer alles relativieren. Im Syrien-Konflikt funktioniert das meiner Auffassung nach seit ungefähr 2 Jahren perfekt. Leute sterben dort, 200.000 Leute sind gestorben, Millionen sind auf der Flucht. Aber was liest man in den Zeitungen und was glauben wir alle? Präsident Assad ist immer noch besser als all diese Fundamentalisten auf der anderen Seite. Präsident Assad bringt zwar viele Leute um, aber die andere Seite ist auch nicht gut. Heißt, das hat nichts mit Wahrheit zu tun, das hat mit dem ewigen Zweifel zu tun. Man muss die Opfer bezweifeln. Man muss sagen, es ist vielleicht auch irgendwie anders. Jeder Kriegsreporter hat selbst ständig diese Zweifel. Ich gehöre auch dazu. Als der Jugoslawienkrieg war, ich werde das nie vergessen, hat es ein Massaker in Srebrenica gegeben. Im Nachhinein ist das aufgeklärt worden. Es gab dort 7.000 bis 8.000 Menschen, die umgebracht worden sind in dieser Enklave, wo Frauen und Kinder eingesperrt wurden und die Männer wurden massakriert von der serbischen Armee. Ich war damals in diesem Gebiet, nicht in Srebrenica, wir konnten nicht hinein, aber als ich davon hörte, dass es dort Massaker geben sollte, glaubte ich es nicht. Und ich glaubte es nicht bis zu dem Tag, an dem die Vereinten Nationen dorthin gegangen sind und angefangen haben, die Leichen auszugraben. Der Zweifel ist immer der Begleiter des Krieges und wird ausgenützt von allen, damit wir ja nicht zu sicher sind. Und ich glaube, die Europäer sind auch große Zweifler. Das Schlimmste aber, finde ich, wenn man Kriegsreporter ist und Kriegsberichterstattung macht, also hingeht und sich das ansieht, vielleicht nicht immer recht hat, ist, dass die hochintelligentesten Leute und die vernünftigsten Leute in unserer Gesellschaft die sind, die immer am meisten zweifeln. Heißt, die Intellektuellen. In den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ging eine Delegation der intelligentesten Franzosen überhaupt in die Sowjetunion, um dort festzustellen, eingeladen von der Kommunistischen Partei, um dort festzustellen, was denn eigentlich los war. Sie kamen zurück. Und fast alle von ihnen sagten, das ist ein wunderbares Land. Niemand wollte glauben, dass es dort Lager gab und dass politische Andersdenkende verhaftet wurden, außer ein einziger, André Gide, der ein katholischer Schriftsteller war und zurückkam und seine Zweifel kundtat. Alle anderen Intellektuellen fanden das völlig in Ordnung und im Jugoslawien-Konflikt war es genauso. Ich lebe in Frankreich. Es gab dort heftige Debatten, ob es denn überhaupt möglich ist, dass so viele Leute dort umkommen. Einer, der an der Spitze dieser Zweifel immer war, war André Glucksmann, ein bekannter Philosoph, ein intelligenter Mann, und trotzdem zweifelte er ständig daran, ob das, was tatsächlich in Jugoslawien geschehen ist, Realität war oder ob da nicht wieder übertrieben worden ist. Susan Sontag erwiderte ihm dann etwas, was sehr hart klingt, aber zum Teil den Kern der Sache trifft. Sie sagte nämlich: Davon zu sprechen, dass die Kriegsrealität ein Spektakel wird, ist abendberaubender Provinzialismus. Es verallgemeinert die Meinung einer kleinen, gut ausgebildeten Elite in den reichen Teilen der Welt, dass Nachrichten zum Spektakel geworden sind. Es geht davon aus, jeder sei Zuschauer. Es geht von der unseriösen und falschen Annahme aus, es gebe kein Leiden mehr auf der Welt. Das hat Susan Sontag André Glucksmann erwidert, als er gesagt hat, das ist alles übertrieben und das ist alles nur ein Spektakel, was wir in Jugoslawien sehen. Susan Sontag sagte dann aber auch, es ist absurd zu glauben, die Welt bestehe nur aus wohlhabenden Zonen, wo die Menschen das Privileg haben oder es eben kritisieren, dem Leiden anderer zuzusehen. Genauso absurd ist es zu glauben, dass jeder auf das Leiden von anderen so reagiert. Ich habe aus meinen eigenen Zweifeln in Srebrenica den Schluss gezogen, dass ich von nun an alles glauben werde, was ich an Gerüchten und Informationen höre, und egal, wo die sind. Selbst die, die man nicht überprüfen kann, denn die Erfahrung ist auch aus Kriegsgebieten, es geschieht Grauenhaftes und meistens stimmt das auch. Unsere Rationalität in der Kriegsberichterstattung, unsere Rationalität gegenüber dem Krieg, führt natürlich auch dazu, dass wir versuchen, im Westen den Krieg doch abzumindern. Heißt, wir haben in den vergangenen Jahrzehnten, vor allem die Amerikaner, immer wieder Waffen erfunden, die treffsicher sind. Wenn schon Krieg führen, dann einen vernünftigen Krieg führen. Es sollen nicht zu viele Unschuldige ums Leben kommen. Also wurden jede Menge an Technologie erfunden und wird natürlich auch eingesetzt. Wenn man als Reporter in diesen Kriegsgebieten ist, wie zum Beispiel in Bagdad 2003, hatten wir so eine Art Schauspiel vor Augen. Der Einsatz von Präzisionswaffen. Wir waren auf den Balkonen unserer Hotels und konnten zusehen, wie der Krieg genau an bestimmten Orten und Punkten und Häusern ablief. Er berührte uns eigentlich kaum mehr. Er war so präzise, dass es beinahe kein Krieg mehr war, sondern ein Schauspiel. Auch wir in der Kriegsberichterstattung sind heute so hochtechnologisiert, dass wir eigentlich von jedem Ort der Welt, egal wie entlegen der ist, live berichten können. Wir haben Apparate, die nennen wir Beacons, die sind so groß wie zwei Hutschachteln, mit denen können wir von überall auf der Welt auf einen Satelliten und Berichte übertragen. Wir können fast von überall her Live-Berichterstattung machen. Undenkbar noch in einer Zeit, als ich begonnen habe. Ich war 1981 zum ersten Mal in Afghanistan. Damals hatte die Sowjetunion das Land besetzt. Kriegszustand, schwierige Lage. Und da hatte ich das einzige Kommunikationsmittel, nicht einmal ein Telefon, sondern ein Telex. Und das ist eigentlich nicht so lange her. In der Zwischenzeit kommunizieren wir alle mit Satellitentelefonen, Thoraya, Iridium etc. etc. Was man wissen muss, dass diese gesamte Technologie Kriegsabfall ist. Alles von diesen Satellitentelefonen ist von der amerikanischen Armee erfunden worden und wird uns zur Verfügung gestellt, was dazu führt, dass die amerikanische Armee auch unsere Satellitentelefone jederzeit abdrehen kann. So geschehen im Irakkrieg, als am Tag in der Nacht des Angriffes plötzlich keines unserer Telefone mehr funktionierte, von einem Tag auf den anderen, von einer Minute auf die andere genauer gesagt, weil die Amerikaner plötzlich all diese Turayas und Iridiums selbst brauchten und nicht wollten, dass wir kommunizieren. Die Technologie ist also heute, glaube ich, ausschlaggebend für den Krieg, den wir führen, und für die Kriegsberichterstattung. Und wir haben beinahe, würde ich sagen, einen gläsernen Krieg. Alles kann gesehen werden. Wir wissen alles, selbst wenn Putin mit seinen ukrainischen Milizen ein geheimes Gespräch führt, ist es möglich, dass sowas aufgezeichnet wird. Eine wichtige Änderung in der Kriegsberichterstattung und im Krieg gibt es, die sehr positiv ist und die mit dieser Technologie zu tun hat, das sind die Kriegsgerichte. Seit 1945 haben wir immer mehr die Lage, dass der Krieg nach Ende einfach nicht vorbei ist, sondern dass es internationale Gerichte gibt und Leute wie Milosevic, vielleicht auch Präsident Assad, aber auch Kriegsverbrecher auf der Seite der Rebellen, werden wahrscheinlich eines Tages vor ihrem Richter stehen. Um überhaupt diese Kriegsgerichte führen zu können, müssen sie ja Bilder, Informationen, Zeugen und alles Mögliche haben. Und das ermöglicht die neue Technologie. Syrische Rebellen haben Handys, wo sie alles aufnehmen, was in dem Konflikt geschieht. Diese Handys, diese Aufnahmen werden eines Tages als Zeugen vor den Gerichten verwendet werden, genauso wie in Jugoslawien Aufnahmen auch von Journalisten und von allen möglichen Zivilisten dort in den Prozessen gegen Karadzic, der derzeit stattfindet, und allen anderen verwendet wird. Kriegstribunale sind eine Neuerung und zum Teil arbeiten Kriegsreporter auch mit diesen Tribunalen, mit diesen Gerichten zusammen, weil sie eben auch die Augenzeugen vor dem Ort sind. Die Frage natürlich, die uns interessiert, ist, wie denn diese Technologie den Krieg und unsere Berichterstattung denn dann doch geändert hat. Und da gibt es natürlich mehrere Gründe, dass eben nichts geändert worden ist. Das erste ist zuerst einmal, wir dürfen uns den Krieg nicht vorstellen als ein Spiel der Technik. Krieg ist ein Ereignis, bei dem Männer Adrenalinstöße haben und ihre Feinde bekämpfen. Es ist mehr als nur eine Waffe loszuschicken. Daran hat sich auch überhaupt nichts geändert. Und ich erinnere mich 2003 in Bagdad, als die amerikanische Armee endlich gekommen ist und bei unserem Hotel war, waren diese jungen GIs, diese jungen Soldaten sehr aufgeregt. Und genauso ist es auf der anderen Seite. Wenn man also mit syrischen Rebellen unterwegs ist, dann geht es darum nicht, welche Waffe sie haben, sondern es geht darum, dass sie Krieg machen. Und daran hat sich eigentlich nichts geändert. Diese Rationalität des Westens, dass man vielleicht den Krieg sogar abschaffen könnte, die stimmt natürlich überhaupt nicht, sondern das alte Prinzip von David und Goliath gilt auch heute. Wenn Goliath zu mächtig ist, dann nimmt eben David die Steinschleuder oder es gibt Selbstmordattentäter. Wir haben heute also einen Krieg, wo auf der einen Seite diese große Technologie dort ist, wir mit unseren Telefonen und unseren Satellitenanlagen herumgehen und auf der anderen Seite haben wir Leute, die mit einfachen Gewehren kämpfen und manchmal überhaupt keine Schuhe anhaben. Das hat natürlich auch Folgen. Insofern, weil wir uns hier im Westen und in Europa sagen, wie kommt es eigentlich, dass diese modernen Präzisionswaffen nicht gegen die Taliban siegen können? Taliban haben nicht einmal Schuhe an und amerikanische Präzisionswaffen, denen gelingt es überhaupt nicht, diesen Krieg in Afghanistan zu gewinnen. Dieser Vorwurf verunsichert natürlich alle. Und man sagt sich ja, niemand hat eine Erklärung dafür, warum die mächtigste Armee der Welt nicht in Afghanistan und nicht im Irak den Krieg gewinnen konnte. Sie konnte es aber nicht. Technologie allein macht keine Kriegsreportagen und auch keine Siege. Im Gegenteil, sie macht die Kluft zwischen denen dort und zwischen uns, zwischen der arabischen Welt, zwischen der muslimischen Welt, zu der Afghanistan gehört, eigentlich noch viel größer. Die Gräben sind kaum mehr zuzuschütten. Bevor ich zum Ende komme, gehe ich nur kurz auf die andere Seite und möchte Ihnen nochmals dieses Bild zeigen von diesem Palästinenserviertel Yarmouk. Wenn Sie sich dieses Bild genau ansehen, es sieht von den Leuten niemand in die Kamera. Alle diese Leute haben in der Zwischenzeit verstanden, dass es Hilfe von den anderen, von Europa und so weiter eigentlich in solchen Kriegen, wenn sie etwas länger dauern, nicht mehr gibt. Sie wenden sich ab, weil sie keinerlei Sinn mehr drin sehen, fotografiert zu werden. Ein großes Problem auch für Kriegsreporter. Zunehmend ist es so, dass man, wenn man irgendwo hinkommt, die Leute glauben, man muss zumindest ein Arzt sein, weil sie keinen Sinn darin sehen, Reportagen zu machen, die nichts ändern. Und sie hoffen immer, dass man ihnen zumindest Medizin gebracht hat. Bei den Opfern ist also der Sinn von Kriegsreportagen in der Zwischenzeit abhanden gekommen. Sie wissen nicht mehr, was sie mit uns anfangen sollen. So groß ist die Kluft, obwohl Reporter immer die sind, die zwischen den Welten wandern. Zusammengefasst also glaube ich aber trotzdem, dass wir mit Kriegsberichterstattern besser dran sind als ohne. Trotz aller Mängel an Empathie, trotz aller Kriegspropaganda und Manipulation gibt es kein seriöses Argument gegen die Berichterstattung. Es gibt nur nach dem Tod von Kriegsreporter und Reporterinnen immer wieder große Debatten, ob es einen Sinn macht, dorthin zu gehen. Das ist menschlich sehr verständlich. Aber es ändert eigentlich nichts daran. Es wird immer wieder Leute geben, die das machen wollen, die in Kriegsgebiete gehen werden. Und es ist eine absurde Tätigkeit. Ich erinnere mich immer an den Satz von Samuel Beckett in Warten auf Godot, wo der eine zum anderen sagt, ich glaube, ich halte das alles nicht mehr aus. Und dann sagt der andere, ja, das glaubst du nur. Man hält also diese Kriegsreportagen immer wieder aus, glaube ich. Und es wird auch immer darum gehen, unvoreingenommene Zeugen zu haben, die erzählen, was sie eigentlich dort sehen. Nur wie sie das alles erzählen und wie das beim Publikum ankommt, das ist jedes Mal anders. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ein Einblick in die Arbeit von Kriegsreportern und die Grenzen der Kriegsberichterstattung von Antonia Rados, selbst Kriegsreporterin schon seit 3 Jahrzehnten. Aufgezeichnet wurde der Vortrag am 8. Mai 2014 an der Humboldt-Uni in Berlin, und zwar im Rahmen der sogenannten Mosse Lectures. Die sind eine Veranstaltungsreihe der Mosse Foundation, Berkeley und New York, und der Kölner Fritz-Thyssen-Stiftung. Und der Schwerpunkt in diesem Semester lautet dort vom Krieg berichten. Noch läuft diese Vortragsreihe übrigens, 3 Veranstaltungen stehen noch aus und das Programm, das findet ihr auch auf unserer Homepage. Ja, im Hörsaal verabschiedet sich Katrin Ohlendorf, habt noch einen schönen Sonntag und hört nächstes Wochenende wieder rein, dann ist Hans-Jürgen Bartsch für euch da. Und hier geht's jetzt gleich nach den Nachrichten weiter mit Festival.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.